Vater, ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist und dass du zu uns sprichst heute. Und ja, ich bitte dich jetzt für den Jochen, dass einfach du durch ihn reden kannst in der Predigt. Bitte segne ihn. Amen.
Ich laufe. Immer nach vorne mit erhobenem Kopf, mein Ziel im Blick. Mein Ziel in Sicht, denke ich. Schaue nicht zurück, denn ich weiß ja, wo es lang geht. Ich weiß, wo der Weg ist. Einmal noch rechts abbiegen, einmal noch links. Und jetzt bin ich am Ziel. Ich stopp. Hier soll es sein. Das ist mein Ziel. In meiner Vorstellung war alles so anders. Das Gras war grüner und alles war leichter. Ich bin doch immer gelaufen. Immer nach vorne, mein Kopf war erhoben, das Ziel immer im Blick, dachte ich. Und plötzlich bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ist das hier wirklich alles? Das soll es gewesen sein? Hier sollte ich ankommen? Fassungslos gehe ich rückwärts, langsam. Ein Schritt, zwei Schritte und einen dritten. Habe ich was übersehen? Sollte ich woanders hingehen? Ich kann das hier gar nicht mehr sehen. Es muss woanders sein. Langsam drehe ich mich um. Hinter mir ist alles dunkel. Der Weg ist kaum mehr zu sehen. Dichter Nebel versperrt die Sicht. Aber warte, ist das ein Funkeln? Mitten im Nebel? Doch. Doch, jetzt bin ich mir sicher. Ein kleines Funkeln dort. Dort hinten im Dunkeln. Ich gehe einen Schritt vor, dann zwei. Vorsichtig, erst langsam, dann immer sicherer. Ich laufe den Weg zurück. Das Funkeln im Blick. Mein Blick weg vom Weg und hin zum Licht. Ich bleibe stehen, der Weg kommt mir bekannt vor. Hier eine Abzweigung. Habe ich das echt übersehen? Doch, jetzt bin ich mir sicher. Kann das Licht nicht mehr übersehen, laufe ihm entgegen und hinterher. Sehe es immer näher. Ich laufe immer nach vorne, mein Kopf erhoben, der Blick aufgerichtet, dieses Mal aufs Licht gerichtet.
Jetzt. Der Blick nach vorne, wie das Leben eine Richtung gewinnt. Hat dein Leben eine Richtung? Hast du ein Ziel? Denn in der Regel ist es so, dass man eine Richtung gewinnt, wenn man ein Ziel hat, auf das man schaut und dann entsprechend ankommt, hoffentlich ankommt. Du hattest das Ziel, heute Morgen hier im Gottesdienst zu sein, und dann hat dein Weg dich hierher geführt. Weißt du, welches Ziel wir als Gemeinde haben? Könntest du sagen, so aus dem Stegreif heraus, also wir als Freie Evangelische Gemeinde haben dieses oder jenes Ziel. Es geht um die Frage nach Ziel und Richtung heute Morgen, damit es uns nicht so ergeht, wie es in der Apostelgeschichte einmal beschrieben wird, von einer Gemeindeversammlung, keine fromme, sondern eine säkulare Versammlung, von der es dann Apostelgeschichte 19 heißt, dort schrien die einen dies, die anderen das und die Versammlung war in Verwirrung. Und die meisten wussten nicht einmal, warum man zusammengekommen war. Also ich hoffe, ihr wisst, warum ihr heute Morgen hier seid. Die Predigt heute widmet sich genau dieser Frage, wie kann das Leben eine Richtung gewinnen? Und dabei denke ich nicht nur persönlich, sondern ich denke und wir denken auch als Gemeinde. Wie kann unser Gemeindeleben eine Richtung gewinnen? Die ursprüngliche Formulierung des Themas für heute lautete, wie man von innen nach außen kommt. Denn unser Motto oder unser Leitwort ist ja der Blick nach draußen, die Sicht nach draußen. Und da geht es dann um die Frage, wie kommt man denn von innen nach außen? Wie gewinnt das Leben, auch das Leben einer Gemeinde, eine Richtung? Bleiben wir einen Moment bei dieser alten Formulierung. Wie können wir von innen nach außen kommen? Sozusagen aus der frommen Blase heraus hin zu den Menschen, mit denen wir auch sonst tags aus, tags ein unterwegs sind. Wo du nämlich hinschaust und was für eine Sehnsucht in deinem Herzen ist, dahin lenkt dich auch der Weg. Das merkt man bei den Zugvögeln. Und es gibt so bei den Balkern eine Binsenweisheit, die lautet, wo du hinschaust, dahin fährst du auch. Unsere Enkelkinder waren zu Besuch bei uns und die hatten ihr Laufrad und Fahrrad dabei und sie sollten Fahrradfahren lernen. Das ist in der Stadt sonst nicht so möglich, aber hier auf unserem großen Parkplatz war das schon denkbar. Und das ist für Opas und Omas schlecht anzusehen, wenn die Kleinen dann auf dem Fahrrad sitzen und dann da rumeiern und man ihnen sagt, guck da hin, wo du hin willst. Ja? Und dann gucken sie irgendwo anders und genau dahin fahren sie dann auch. Ja? Und da hältst du den Atem an, wenn es die Böschung hoch oder runter geht. Das ist abenteuerlich, bis sie mal verstanden haben, wo du hinschaust, da fährst du auch hin. Und das ist nicht nur eine Binsenweisheit für Biker, das ist auch eine für dein Leben. Auch für uns als Gemeinde, wo wir hinschauen, dahin sind wir unterwegs. Wenn wir als Gemeinde den Blick nach draußen wagen, dann wird das etwas mit uns machen. Das heißt, wir als Gemeinde werden in eine Bewegung kommen, hin nach draußen. Das heißt, hin zu Menschen, die nicht fromm sind, die nicht in unsere fromme Blase gehören. Menschen, die nicht im Gemeindeumfeld sind, Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind. Und dabei ist es wichtig, dass man diesen Blick einmal aushält, diesen Blick nach draußen und nicht gleich schon wieder in der Weltgeschichte umherschaut. Sonst geht's so wie bei einer Motorradtour in den Dolomiten, wo wir uns konzentrieren, wenn wir die Pässe hochfahren. Und oben ist dann meistens Entspannung angesagt bei einer Tasse Kaffee. Übrigens, ich trinke schon mal vor. Darauf komme ich später noch zurück. Einer Tasse Cappuccino. Aber dieser Pass war jetzt nicht so riesig und wir wollten gleich wieder runterfahren. Aber die Aussicht will man natürlich schon genießen, wenn man da oben ist. Und ich sah im Rückspiegel einen Mitfahrer, der guckte sich so ein bisschen um. Und ich ahnte, was passieren wird. Ich sah, wie er die Straße verlässt und auf die Wiese schoss. Und die war nicht eben, die hatte so ein paar Wölbungen. Und dann schoss er, ich weiß nicht, vielleicht mit 60, 70 Stundenkilometer über den ersten Hügel. Und die Maschine hob ab und flog so 7, 8 Meter, setzte aber nochmal richtig auf. Und den zweiten Sprung habe ich da nicht mehr gesehen. Der folgte dann mit einer Crash. Es ist zum Glück nichts Schwieriges passiert, aber er hat die Lektion für sein Leben gelernt. Wo du hinschaust, fährst du hin. Wie ist das im Alten oder im Neuen Testament? Wohin schaut Gott und was passiert dann? Und wohin lädt er ein, uns hinzuschauen? Und da gibt es einen interessanten Abschnitt im Neuen Testament, den ich euch nicht vorenthalten möchte, im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Da schreibt Paulus von einer großen Freiheit, die er hat. Und in dieser großen Freiheit, die er hat, versklavt er sich sozusagen selbst und macht sich zum Diener der Menschen. Obwohl ich also frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, lebe ich wie ein Jude, um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der Befolgung des Gesetzes das Heil erwarten, lebt auch ich nach den Vorschriften des Gesetzes, obwohl ich selbst das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte und das nur, um sie für Christus zu gewinnen. Wenn ich dagegen mit Menschen zu tun hatte, die nichts vom Gesetz wissen, lebte ich auch nicht nach dem Gesetz, obwohl ich doch vor Gott nicht gesetzlos lebe. Ich stehe ja unter dem Gesetz, das Christus gegeben hat, und auch das tat ich, um sie für Christus zu gewinnen. Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, deren Glaube noch schwach war, wurde ich wie sie und machte von meiner Freiheit keinen Gebrauch, nur um sie für Christus zu gewinnen. Ich stellte mich allen gleich, um überall wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für die gute Nachricht, damit ich selbst Anteil bekomme an dem, was sie verspricht. Und da hat er seine Zielvorgabe formuliert, Paulus. Dieses Wort, dieser Abschnitt geht seit über 40 Jahren mit mir. Es ist das Wort, das mir der damalige Rektor unseres theologischen Seminars in Ebersbach, wo ich studiert habe, mir mitgegeben hatte am Ende des Studiums und beim Beginn meines zukünftigen Dienstes in Ostfriesland in Aurich. Und er fügte dann hinzu: Jochen, werde den Ostfriesen ein Ostfriese. Das habe ich mir zu Herzen genommen und das Erste, was ich tat, war mir einen Ostfriesen-Nerz kaufen. Dann hatte ich so einen Elbsegler, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Kappe hier vorne mit einem Schirm dran und dachte, ja, so langsam kannst du dich anpassen, so an die ostfriesische Art. Ich hatte angefangen, Tee zu trinken, mit Klunti und Sahne. Mein Bart wurde etwas länger. Und irgendwann hatte ich mich auch eingehört in die ostfriesische Sprache Plattdütsch. Also wenn du einkaufen gehst und die Verkäuferin sagt dir, Tachen, Tachen dich, überlegst du dir, was sie will. Und ich schaue dann immer so ein bisschen auf die Kasse, was ich denn anzeigte, 88. Ne? Ich habe meistens mit großen Scheinen bezahlt oder mit EC-Karte. Aber irgendwann hat es bei mir gefunkt, das ist nicht das, was Paulus eigentlich auf dem Schirm hatte. Er war kein Chamäleon, das sich so angepasst hat, so nach dem Motto, ich muss jetzt genauso den anderen nachmachen, wie er ist. Das war auch in erster Linie für ihn keine Missionsstrategie. Wenn man den ganzen Abschnitt liest und wenn man das Leben des Paulus verfolgt, dann stellt man fest, ihm ging es um etwas anderes. Wenn er diesen Menschen von den Gruppen, denen er beschrieben hat, wenn er so leben wollte wie sie, dann ging es ihm darum hinzuschauen, was bewegt sie, wie leben sie. Und er hat sich da mit hineinnehmen lassen, hat Anteil genommen an ihrem Leben, an ihren Freuden, an ihren Sorgen. Das ist ihm sozusagen nahegegangen. Er schreibt dann mal bei den Thessalonichern, ich war wie euch, wie mütterlich. Ich habe Tag und Nacht habe ich mit euch verbracht, manchmal unter Tränen mitgetragen, was ihr zu tragen und zu ertragen hattet. Und man spürt, das ist nicht nur etwas, was er innerhalb der Gemeinde getan hat, sondern so hat er gelebt. Das war seine Überzeugung, ganz, ganz nah bei den Menschen zu sein, mit ihnen zu leben. So ähnlich, dass er fast nicht mehr auffiel als einer, der Christus im Herzen hat. Und trotzdem war er dort als einer, der Christus in seinem Herzen hatte. Wenn du so unterwegs bist und hinschaust, dann weißt du nicht im Vorfeld, was passiert. Denn es macht etwas mit dir und mit deinem Herzen. Als wir nach Ostfriesland kamen, hatten wir keine Ahnung, was uns erwartet. Ein bisschen schon, aber nicht wirklich. Eine Gemeindegründung in einer Stadt, die ein echtes Problem hatte, nämlich ein Drogenproblem. Durch die Nähe von Holland kamen die Drogen rein. Das heißt, wir erlebten im Miteinander in dieser Stadt, dass wir mit Menschen unterwegs waren, die Drogenprobleme hatten. Oder mit Familien, in denen zumindest einer ein solches Problem hatte. Und dann kam es immer wieder einmal vor, dass spät abends jemand bei uns klingelte, ein Jugendlicher, eine Jugendliche, und sagte, ich bin gerade zu Hause rausgeflogen, kann ich bei euch mal übernachten? Oder dass Menschen so am Ende waren, dass während einer Sitzung mit der mit dem Inlandmissionsarbeitskreis bei uns ein Anruf kommt, ich habe mir gerade die Pulsadern aufgeschnitten, kannst du kommen? Oder abends spät ruft jemand an und sagt, ich habe Tabletten genommen, ich glaube, ich brauche Hilfe. Oder nachts um 2:30 wirst du aus dem Bett geklingelt, Jochen, ich brauche dich, ich bin hier in der Disco im Wald, ziemlich einsam, da und da. Und mein Ex-Mann ist aufgetaucht und der lässt mich nicht nach Hause. Der bedrückt und bedrängt mich und er ist bewaffnet. Und bitte keine Polizei. Ich habe meine Frau geweckt und habe gesagt, Beate, wenn ich in einer Stunde nicht wieder da bin, rufst du die Polizei. Und machst dich auf den Weg und weißt nicht, was dich erwartet. Das muss nicht immer so extrem sein. Ich will euch keine Angst machen heute Morgen hier. Aber wenn du hinschaust, mit Menschen in deinem Umfeld unterwegs bist, dann wird etwas passieren. Dann wird etwas mit deinem Herzen passieren und es wird etwas passieren mit der Richtung, die dein Leben nimmt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann Gemeinde bewegt, wenn sie hinschaut. Das Interessante bei Gott ist, dass er immer wieder auch hinschaut und dass er sich bewegen lässt von dem, was er sieht. Nur ein paar Beispiele. 2. Mose 2. Und Gott sah auf die Israeliten, sah ihr Elend und dann heißt es, er nahm sich ihrer an. Da schaut Gott nicht nur hin, sondern es bewegt ihn. Er lässt sich etwas zu Herzen gehen und das löst eine Bewegung bei Gott aus. Ein Kapitel später, als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, und er antwortete, hier bin ich. Da sieht Gott diesen Mann, ruft ihn zu sich, zu diesem brennenden Dornbusch, und er reagiert auf Mose, weil er hingeschaut hat. 5. Mose 26, da schrien wir zu dem Herrn, also das Volk Israel, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns in diese Städte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Und so, ich habe noch mehr Bibelstellen, ich will euch das nicht alles vorlesen, aber wenn ihr mit offenen Augen im Alten und im Neuen Testament lest, werdet ihr genau diese Dynamik wahrnehmen. Jesus, Gott, schaut hin, lässt sich von dem, was er wahrnimmt, bewegen in sein Herz hinein und kommt in Bewegung. Wir haben in unserer Gemeinde Menschen, die diesen Schritt tun. Viele von euch sind so unterwegs. Es gibt viele Menschen, die hinschauen und sich bewegen lassen. Unsere Auslandshilfe, ihr habt den Clip gesehen, ist ein Beispiel davon, dass Menschen sich bewegen lassen von dem, was sie wahrnehmen und darauf reagieren, etwas in Bewegung setzen. Andere kümmern sich um geflüchtete Menschen. Andere geben Nachhilfe im Unterricht. Viele, die sozialdiakonisch unterwegs sind. Ich kann sie nicht alle einzeln aufzählen, aber einen habe ich gebeten, einmal so ein bisschen in sein Herz schauen zu lassen, und zwar Peter Greiner. Ich bitte dich mal nach vorne, Peter. Du bist sozusagen ein bisschen stellvertretend für all die anderen, die so sich bewegen lassen. Peter, du hast Familie, du hast, ich glaube, auch einen anstrengenden Beruf mit deiner Firma. Du hast eigentlich relativ viel an der Backe, engagierst dich auch noch hier in der Gemeinde musikalisch und hast eine Stiftung gegründet, wo du in Afrika unterwegs bist. Und du engagierst dich auch noch hier in Würzburg. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du bei der Bahnhofsmission oder warst, bist immer noch, glaube ich, oder?
Nee, ich bin nicht mehr bei
der Bahnhofsmission. Bist nicht mehr bei der Bahnhofsmission. Aber du hast dich dort engagiert. Ich will jetzt nicht fragen, warum du aufgehört hast. Ich will mal fragen, wie du dazu gekommen bist. Was hast du dort gemacht bei der Bahnhofsmission?
Vielleicht muss man Bahnhofsmission kurz erklären. Es hat überhaupt nichts mit Mission für mich zu tun, das Praktische, sondern es ging darum, der Gedanke war, Menschen in Not zu helfen, und viele kommen halt am Bahnhof an und das ist also ein guter Ort zu helfen. Und insbesondere Frauen zu helfen, die aus Gewaltsituationen kommen, die können dort Unterkunft und bekommen. Und viele Obdachlose sind einfach da, um dort eben ja, etwas zu essen zu bekommen.
Was war so dein Job da?
Wir haben Hauptamtliche und Ehrenamtliche. Und ja, wir als Ehrenamtliche, wir stehen so ein bisschen im Hintergrund, wir schmieren Brote.
Ah, okay.
Und es kommt aber auch immer wieder zu den Gesprächen. Und das ist das, was interessant ist in der Bahnhofsmission, eben in Kontakt zu kommen mit Menschen. Und das fand ich halt auch interessant, in Kontakt zu kommen mit Menschen, mit denen sonst ich überhaupt nichts zu tun hätte.
War das auch so deine Motivation im Vorfeld oder gab es da noch einen anderen Grund, was du sagtest, da will ich mich engagieren?
Naja, die Motivlage ist immer ganz
klar,
breit gestreut. Ich kann gar nicht sagen, was weit ist, aber ich bin sicherlich einer, der gerne einfach was Neues ausprobiert. Und das war für mich also schon, hatte einfach was ganz Neues und das wollte ich einfach auch kennenlernen. Und auch für mich selber auch irgendwo ein bisschen, sag ich mal, auch diese Entfernung, also da ein bisschen näher rankommen, hingucken können und verstehen können, wie das zu sowas kommt, wie kann man, was sind das für Menschen?
Ich stelle mir vor, du hast ja ganz viele unterschiedliche Erlebnisse da. Was warst du für dich mit das Eindrücklichste? Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist dir nachgegangen?
Es gibt ganz viele Geschichten. Ja. Ich könnte eine rausgreifen. Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen, denen es eigentlich äußerlich extrem schlecht geht, aber durchaus trotzdem glücklich sein können. Das war für mich sehr eindrücklich. Und ich habe auch erlebt, dass Menschen, die aus den höheren oder hohen Bildungsschichten absolut bis unten abstürzen können und obdachlos werden können und dass solche Geschichten, wenn man die erlebt dann oder mitbekommt, das ist wirklich schon sehr spannend.
Ja. Ich bringe mal die Glaubensfrage, die Gottesbeziehung so ein bisschen mit rein. Du sagst, du bist ein Mensch, der gerne was Neues ausprobiert, aber dieses Engagement in der Bahnhofsmission, hat das auch irgendwie nochmal was mit deinem Glauben zu tun?
Irgendwo sicherlich schon. Also ich wollte ja auch etwas machen, was sinnvoll ist und etwas, was irgendwo, sag ich mal, mir nur in zweiter Linie vielleicht etwas bringt. Ich habe dort eigentlich, für mich war auch sehr eindrücklich, etwas, was ich dann erst verstanden habe, ist, dass die Bahnhofsmission ein Ort ist, der ist so niederschwellig, da kann einfach jeder hinkommen, kriegt jeder was zu essen, wenn er mit dem Porsche vorfährt und sagt, ich verspüre einen kleinen Hunger, dann kriegt er ein Brötchen. Ne? Aber das ist natürlich, die kommen selten. Ja. Aber es wird nicht nachgefragt, wenn ich dir was gebe, was gibst du mir dann dafür? Wie es überall sonst für solche Menschen ist, dass sie zum Shopcenter gehen oder so etwas. Irgendeine Gegenleistung muss da sein und die gibt es da nicht. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, oder das ist auch das Handeln von Jesus, wie man es einfach aus dem Mitgefühl heraus. Ne?
Ja, ja.
Und das ist schon spannend und es ist auch schön für einen selber und auch für die Menschen natürlich, was zu sehen, was es mit den Menschen macht, wenn es dann einfach bedingungslos ist. Das ist total schön.
Ja. Gibt es etwas, wo du sagst, da könnte Gemeinde etwas lernen von dem, was jetzt so dieses soziale Engagement an dieser Stelle angeht?
Naja, also ich habe nie bereut, dass ich dann das gemacht habe. Ich bin jetzt nicht mehr bei der Bahnhofsmission, ich bin jetzt dann bei Condrops, weil ich einfach auch wieder was Neues ausprobieren wollte. Und das war jetzt für mich keine Arbeit in dem Sinn, dass ich mich da überwinden musste, das zu tun. Und ich finde, es ist nur bereichernd, wenn man es einfach ausprobiert.
Auch für Gemeinde bereichernd, in diesen Bereichen präsent zu sein.
Ja, also für die, wenn du Gemeinde sagst, ich dachte jetzt an einzelne Personen, die sagen, ja, es gibt die Ehrenamtsbörse in Würzburg, die vermittelt halt solche Dinge und verschiedenste Richtungen.
Ja.
Und ich habe es bei mir erlebt und auch bei den vielen anderen Ehrenamtlichen, dass das halt einfach für einen selber und bereichernd ist. Und was man sich vorher nicht so vorstellen konnte, es einfach auszuprobieren, ist eigentlich sehr spannend.
Vielen Dank für den Einblick, Peter.
Ja. Ja.
Ja, das Engagement ist immer auch ein persönliches, gar keine Frage. Ich denke natürlich auch in den Kategorien von Gemeinde. Wo sind wir als Gemeinde unter Umständen auch gefragt, uns herausfordern zu lassen? Auch als Gemeinde hinzusehen, was bewegt denn Menschen in unserer Stadt, was bewegt diese Stadt? Und vielleicht diesen Weg mal mit zu wagen, den wir bei Jesus entdecken, hinzuschauen, und etwas von Barmherzigkeit aufkommen zu lassen in seinem Herzen und in seinem Leben. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde auch persönlich nach draußen blicken, dann muss es immer ein Blick der Barmherzigkeit sein. Das ist vielleicht das Erste, was ich dir so heute mitgeben möchte, wenn du nach draußen guckst, wenn wir als Gemeinde diesen Blick wagen, nach draußen und nach vorne zu gucken, dass es ein Blick der Barmherzigkeit sein muss. Das lerne ich von Jesus, der sich das, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben hat. Das war so etwas ganz Tiefes in seinem Herzen. Er sagt einmal einen wirklich einschneidenden und bedeutenden Satz in Johannes 12. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, also jemand, der Jesus und seine Worte ablehnt, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich sie rette. Da wird etwas von dieser Blickrichtung und von seiner Herzenshaltung deutlich, um die es ihm geht. Und ich frage mich schon, kann ich so, können wir so auf unsere Mitmenschen, auf unser Umfeld schauen? Denn Jesus schaut nicht nur hin, sondern er lässt es zu, dass sich etwas bewegt. Und in ihm bewegt sich auch etwas. Er hat mal auf die Stadt Jerusalem geschaut und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Und er sagt es mit einem Ton des Bedauerns. Jesus kreidet den Frommen seiner Zeit an, dass sie nicht barmherzig waren, wenn sie hinschauten. Dass sie die Schuld der Menschen sahen, da ihr Fehlverhalten sahen, es einstuften, auch die Folgen ihres Fehlverhaltens und in der Regel sagten, du bist selber schuld oder deine Eltern sind schuld oder jemand in deinem Umfeld ist schuld, dass es dir so geht, wie es dir geht. Und vielleicht kennt ihr das, dass manchmal so dieser Gedanke da ist, also weißt du, mich wundert es nicht, dass es dir so geht, wie es dir geht, du bist selber schuld. Und das ist ein Satz, den man dann denkt oder sagt, wo man sich innerlich zurücknimmt, einen Schritt zurücktritt. Das Interessante, Jesus hat die Schuld nicht von den anderen genommen. Das war auch klar, ja, du bist selber schuld. Aber für ihn war es nicht ein Punkt, sich zurückzunehmen, sondern nach vorne zu gehen, sich zu kümmern, da zu sein und sich nicht zu verweigern. Also halten wir fest, wenn wir den Blick nach vorne, nach draußen wagen, dann muss es ein Blick wie Jesus sein, ein Blick der Barmherzigkeit. Es gibt einen Erweckungsprediger aus dem, also er hat gelebt von 1805 bis 1880, den, also das war nochmal, den Ostfriesen ein Ostfriese werden. Johann Christoph Blumhardt, der hat einen interessanten Satz gesagt, ich habe ihn vor Jahren einmal aufgeschnappt und er ist bei mir eingeschlagen und ich habe ihn nicht mehr vergessen. Er hat gesagt, der Mensch muss sich zweimal bekehren. Einmal vom natürlichen, also fleischlichen, also einem von Gott getrennten Menschen, zum geistlichen Menschen, also zu einem Menschen, der mit Christus lebt. Das ist auch das, was wir Bekehrung nennen. Und dann wieder vom geistlichen Menschen zum natürlichen. Also wieder hin zur Welt. Und wenn du diesen Satz hörst, ich weiß nicht, was er mit dir macht, ob er dich aufregt, ob du widersprechen möchtest oder sagt, boah, den muss ich auch nochmal mir auf der Zunge zergehen lassen. Um es dann auch noch für mich selber klar zu kriegen, bin ich einmal bekehrt oder zweimal? Lebe ich in der frommen Blase und bin damit zufrieden, wenn ich an Gemeinde denke und an Glauben, dann denke ich an Gemeindeveranstaltungen, an schöne Gottesdienste oder denkst du auch, wenn du an Gott und an Glaube denkst, an dein Umfeld? In dem du lebst, zu Hause bist auch. Und jetzt kommt, da ist ein Fehler drin, oder? Moment, meine Tasse. Ach, das tut mir jetzt leid. Da habe ich den Dietrich Bonhoeffer noch mit reingenommen, der kommt gleich. Ah, das ist meine Tasse hier vorne. Und die habe ich zum Geburtstag von einem lieben Menschen geschenkt bekommen und ist so meine Bürotasse geworden mit zwei Martin-Luther-Zitaten. Und eins habe ich euch mitgebracht. Und ich wusste nicht, dass Martin Luther das auch so auf dem Schirm hatte. Der Glaube bringt den Menschen zu Gott. Erste Bekehrung. Die Liebe bringt ihn zu den Menschen. Zweite Bekehrung. Boah, Martin Luther hat das schon auf dem Schirm gehabt. Und Dietrich Bonhoeffer, da habe ich dann aber noch mal ein Bild dabei. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Dieser junge Theologe hat etwas ganz Wesentliches entdeckt und erkannt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, mit welchen Menschen wir im Umfeld zusammen sind. Denn ich glaube, dass die Beziehung zu Gott, der Glaube, die Religion immer weniger von Bedeutung sein werden. Sie sind heute schon kaum noch von Bedeutung in unserer Gesellschaft. Und es wird wichtig sein, dass wir mit Menschen, die Gott und Religion entfremdet sind, gemeinsam unterwegs sind und hinschauen, was sie bewegt. Ich war gestern hier in der Gemeinde und es kamen so ein paar Jungs vorbei. Und ich kannte sie nicht, habe sie angesprochen und gefragt, habt ihr hier ein Treffen? Ja, wir haben Firmenunterricht. Boah, dachte ich. Sind wir in der Ökumene hier in Heidingsfeld schon so weit, dass die katholische Kirche in unseren Räumen Firmenunterricht gibt? Ich ging ein bisschen mit geschwollener Brust nach Hause und dann kamen mir vor der Haustür Zweifel. Und habe dann unseren Hausmeister angerufen und habe gesagt, pass mal auf, Jürgen, Folgendes, das sind zwei Jungs, ich habe die Gemeinde offen gelassen, vielleicht kommen da noch mehr. Die wollen Firmenunterricht, weißt du was darüber? Nö. Aber ich kümmere mich drum. Und dann hat er bei der Kirche angerufen, dies und das, und hat den Jungs dann den rechten Weg gezeigt. Was ich damit sagen will, ist, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. A, Konfession spielt keine Rolle mehr. Und es ist auch gar nicht mehr bekannt, welche Kirche und welches Gebäude wohin gehört. Die neue EKD-Studie, die jetzt in Ulm diskutiert wurde auf der Synode, macht genau das deutlich. 17% fühlen sich noch religiös irgendwie angesprochen in unserem Land. Das ist nicht viel. Und in dieser Umgebung leben wir. Mit Menschen, die so unterwegs sind, bist du und ich jeden Tag unterwegs. Schauen wir hin. Lassen wir uns bewegen von dem, was Sie interessiert und die Fragen, die Sie haben und auch Ihre Nöte. Ich glaube, man liebt zwar die spirituelle Erfahrung, aber man bringt sie nicht mehr mit Kirche, mit Gemeinde, mit Glaube, mit Gott in Zusammenhang. Wie muss Gemeinde, wie muss Kirche der Zukunft aussehen? Ich habe einen Professor unserer Theologischen Hochschule gefragt, der auch hier bekannt ist, und ihn gebeten, uns einen Clip zuzuschicken mit Gedanken und Impulsen, die ihn bewegen, wenn er daran denkt, was macht eigentlich Kirche der Zukunft aus. Wir hören mal rein, Matthias Ehmann.
Ich grüße euch ganz, ganz herzlich hier aus Marburg. Manche von euch kennen mich vielleicht, mein Name ist Matthias Ehmann. Die letzten 10 Jahre habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter in Würzburg gelebt und wir sind vor kurzem nach Marburg gezogen. Meine Frau Tamara kommt bei euch aus der Gemeinde und ich kenne natürlich die FEG Würzburg in Heiligensfeld auch sehr, sehr gut. Und ich freue mich, heute Morgen euch einen kleinen Input zu geben darüber, wie wir eigentlich Gemeinde der Zukunft bauen können. Was müssen wir tun, damit Gemeinde auch in Zukunft Menschen erreicht, dass Menschen hier Hoffnung schöpfen und dass Gemeinde wirklich ein Ort ist, wo Gott, wo Jesus Christus erlebbar wird. Und ich gebe euch ein paar Eindrücke aus meiner Perspektive. Ich bin Professor für Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie in unserer FEG-Hochschule in Ebersbach und unterrichte da genau das, jungen Menschen, die später Pastorinnen und Pastoren werden. Und ich würde sagen, zunächst haben wir 3 Grundlagen. Und das sind Grundlagen von Mission, die immer dazugehören. Das erste ist, was immer dazugehört, ist einfach lebendiges Zeugnis von Jesus Christus. Dass wir ganz natürlich von diesem Jesus erzählen. Immer weniger Menschen in unserer Gesellschaft kennen diese Geschichten von Jesus, das Leben von Jesus, wissen, wer das ist. Und das ist eine Riesenchance, weil sie haben auch wenig Vorurteile darüber. Wir können denen einfach davon erzählen, es ist wirklich etwas Neues, eine neue, gute Botschaft. Das zweite ist, was unbedingt zur Mission dazugehört und zu einer Gemeinde, die in die Zukunft geht, das ist ein ganzheitlicher Dienst am Nächsten. Wir dienen dem Nächsten. Wir lesen das schon im Neuen Testament. Die Christinnen und Christen, die sind dafür bekannt, dass sie selbstlos ihr Leben für andere geben, dass wir uns einsetzen für die anderen, da wo wirklich Not ist. Nicht um ihnen dann hintenrum irgendwas zu verkaufen oder ihnen irgendwie so eine Botschaft drauf zu packen, sondern wir helfen einfach, weil Gottes Liebe uns motiviert, anderen Menschen zu helfen, so wie sie es gerade brauchen. Und dann eine dritte Sache, das ist eher so was Prophetisches. Wir sprechen in die Gesellschaft rein aus der Perspektive des Reiches Gottes zu ganz unterschiedlichen Themen. Das machen wir nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern am besten im Gespräch mit anderen. Ihr kennt das selber, wir wollen nicht einfach so ermahnt werden, sondern wir wollen mit anderen uns austauschen, unsere Perspektive einbringen. Was ist Gottes Perspektive auf die ganz unterschiedlichen Themen, mit denen Menschen heute in Würzburg konfrontiert sind, herausgefordert sind? Was können wir da positiv, produktiv ihnen vom Reich Gottes her für eine Perspektive mit reingeben? So, das sind die drei Grundlagen. Und ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft gibt es in Würzburg ganz bestimmte Nöte und Bedürfnisse, die Menschen haben. Und eine ganz, ganz große Not ist, dass Menschen das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Ja, Menschen suchen ein Zuhause und darum ist es gut, wenn ihr als Gemeinde, wenn wir alle als Gemeinde einladende Gemeinschaft sind. Wenn du Leute siehst, die irgendwie im Foyer stehen, die offensichtlich niemanden zum Sprechen haben, dann stell dich einfach kurz vor, sag, hi, mein Name ist so und so, ich gehe hier schon in die Gemeinde, dich kenne ich noch nicht. Es kann ja sein, dass die Person schon ganz lange in die Gemeinde geht, aber sag einfach, wir sind uns, glaube ich, noch nicht begegnet, ich wollte mich einfach nur kurz vorstellen. Und gib den Leuten das Gefühl, dazu zu gehören, lad sie ein, zu dir zum Mittagessen, wie auch immer. Und das Zweite ist, Menschen erleben neben Einsamkeit und nicht dazugehören, eine ganz, ganz starke Polarisierung in unserer Gesellschaft, dass wenig miteinander und viel gegeneinander ist. Und wir sind als Gemeinde auch ganz unterschiedliche Leute und was uns verbindet, ist nicht, dass wir irgendwie gleich sind, dass wir ähnlich sind, sondern dass wir denselben Herrn haben, dass wir Jesus nachfolgen und in unserer ganzen Unterschiedlichkeit trotzdem eine Mitte haben, die uns verbindet. Und das ist eine super Sache, gebt den Menschen das Gefühl, dass sie wirklich dazugehören können, dass es hier nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander, um Jesus geht. Und das ist super einladend. Und mit diesen Sachen könnt ihr ganz offen über den Glauben sprechen. Manchmal haben wir das Gefühl, darf das denn überhaupt und so. Jeder, der ein großer Fußballfan ist, schwärmt von seinem Verein, lädt andere Leute ein, mal mit zu den Kickers oder zu den Bayern oder zum Club zu kommen. Ey, das kannst du mit Gemeinde auch machen. Ganz natürlich, ganz entspannt. Red über deinen Glauben, wie andere Leute, die von anderen Sachen fasziniert sind. Wir dürfen von ihm sprechen, was fasziniert ist, uns fasziniert. Ich bin von Jesus fasziniert. Ich hoffe, du auch. Lad die Menschen in die FEG Würzburg ein. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Es gibt viele, viele gute Gründe, dahin Leute zu bringen. Alles Gute euch.
Ja, das geht so ein bisschen runter wie Öl, so die letzten Sätze. Aber es ist immer noch so ein bisschen diese Komm-Struktur und ihr merkt, es geht auch ein bisschen um diese Geh-Struktur. Sich aus dem Fenster lehnen, also nicht nur hinschauen, sondern auch den Mut haben, Menschen entgegenzukommen. Und da stellt sich immer so die Frage, verlieren wir etwas, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir das so wahrnehmen, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind wirklich in der Welt. Wenn das Heilige sich Bahn bricht und vordringt in das Profane, in das Weltliche, verschwimmen da nicht die Grenzen. Ja, das mag so vielleicht von außen so wirken. Vielleicht ist es auch gut, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Aber wir verlieren nicht unseren Glauben und wir verraten ihn auch nicht. Und ich persönlich bin sogar davon überzeugt, dass unser Vertrauen zu Jesus, unsere Beziehung zu Jesus stärker wird, wenn wir uns aus dem Fenster lehnen. Warum? Was brauchst du, wenn du dich aus dem Fenster lehnst? Wenn du dich weit aus dem Fenster lehnst? Du brauchst Halt. Es muss jemand da hinten sein, der deine Füße hält. Sonst stürzt du ab. Ja. Und da wird klar, in den Situationen, wo ich mich aus dem Fenster lehne, wird mir bewusst, Jesus, ich brauche dich mehr als vorher. Du musst mir Halt geben. Und das ist der Prozess, wo ich glaube, dass Glaube sich verändert, stark wird, die Beziehung zu Jesus. Mir läuft die Zeit davon. Ich werde jetzt ein paar Sachen überspringen und werde euch einladen, ein Buch zu lesen oder zu kaufen. Ich muss jetzt einfach ein bisschen schneller gleich durch. Wir hatten in Langeoog einen Referenten auf der Tagung der Hauptamtlichen. Das war der Präses des Gnadauer Verbandes, Steffen Kern. Und er hat einen Spitzensatz gesagt, und da werden die zwei Arme Christi dann schon mal deutlich, der evangelistisch-missionarische, aber auch der diakonische. Und er sagt, du kannst in Zukunft nicht Gemeinde sein, ohne diakonisch zu sein. Das nochmal zu reflektieren. Wir sind so dankbar für unsere Tafelausgabe, aber da nochmal weiterzudenken, was das bedeutet. Wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch. Dieses Buch, Hoffnungsmensch, empfehle ich euch. Es liegt draußen auf dem Büchertisch. Wir haben es mehrfach da. Es ist von Steffen Kern geschrieben. Ansgar Hörsting, unser Nochpräses, hat dazu geschrieben, mit überraschenden Worten und erfrischenden Perspektiven pflanzt Steffen Kern Hoffnung, das war auch das Stichwort, was eben von Matthias Ehmann kam, Hoffnung in unsere Herzen. In Zeiten kollektiver Erschöpfung eine sehnlichst erwartete Erfrischung. Ein altes Thema für morgen geschrieben. Wunderbar. Und einige kennen den Pfarrer Hartmut Hühnerbein, der schreibt zu dem Buch, mit dem Kopf im Himmel, und das ist dieser Punkt, Perspektive gewinnen, mit dem Kopf im Himmel, mit den Füßen auf dem Boden, mit dem Herzen bei den Menschen, das sind die Aspekte des Buches Hoffnungsmensch. Gleichzeitig ist es ein Impuls, meinen Möglichkeitssinn zu aktivieren. Das bedeutet, heute zu denken und zu glauben, was morgen sein kann. Ich bin lange Zeit mit der Perspektive dahergekommen und auch mit der Überzeugung, du musst Menschen helfen, in den Himmel zu kommen. Das ist die evangelistische Seite. Kennt ihr die diakonische? Du musst helfen, den Himmel zu den Menschen zu bringen. Das ist die andere Seite. Und dieses Buch macht genau dazu Mut. Steffen Kern, Hoffnungsmensch. Man kann es auch, wenn jetzt die Exemplare, 5 haben wir da, die ersten 5 haben gewonnen, wenn wir es nicht mehr da haben, bestellt es gerne. Und wem die 18 Euro zu teuer sind, ich glaube, es gibt es für 13 als E-Book. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und ich lese noch eine letzte Passage aus diesem Buch. Und damit schließen wir auch für heute zumindest die Predigt. War lange genug. Die Schlüsselfrage für Mission und Diakonie. Wem können wir dienen? Das ist die Schlüsselfrage für alle Gemeinden, für missionarische und diakonische Werke und Initiativen. Diakonie und Mission sind nicht zwei Paar Stiefel, nicht einmal zwei Seiten einer Medaille. Diakonie ist auch nicht Mittel zum Zweck der Mission. Der füßewaschende Jesus sagte, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Entscheidend dabei, dienen darf nicht als paternalistische Herablassung missverstanden werden. Nicht als Unterscheidung der Hilfe Spendenden von den Hilfeempfangenden als den vermeintlich Bedürftigen. Das war auch nochmal das, was Peter vorhin gesagt hatte. Entscheidend ist zu begreifen, dass wir alle bedürftig sind und einander helfen. Wir alle sind Seele, Nefesh, bedürftige Menschen. Augenhöhe ist gefragt. Die Zuwendung zum Nächsten ist auf Gegenseitigkeit angelegt. Sie ist immer eingebettet in eine wechselseitige Beziehung, immer dialogisch. Das gilt für missionarisches und diakonisches Handeln. Beides sind Kommunikationswege, auf denen Hoffnung geteilt wird. Diese Wege sind nie Einbahnstraßen. Solche dialogische Offenheit ist ein entscheidendes Kriterium, wenn es darum geht, missionarische und diakonische Arbeit zu bewerten. Damit ist aber eine echte Hoffnungsperspektive eröffnet. Wenn Kirchen und Gemeinden im 21. Jahrhundert als Institutionen an Bedeutung verlieren, aber neu zu dienenden Bewegungen werden, dann ist das das Beste, was ihnen passieren kann und ein Segen für unser Land. Soweit Steffen Kern in dem Buch Hoffnungsmensch.